Herzlich willkommen bei Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Genau das erklären wir Ihnen mit unseren Expertinnen und Experten. Thomas Becher ist der Chef eines circa 30-köpfigen Teams der sogenannten physikalischen Therapie am Klinikum. Was man sich darunter vorstellen darf, was die Physiotherapeuten, Masseure und medizinischen Bademeister können und warum man heute quasi direkt nach einer OP aus dem Bett geholt wird, erklärt er uns in der heutigen Folge. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Becher.
Hallo, gerne.
Herr Becher, ein Satz, den man immer wieder hört, wenn jemand von einem Krankenhausaufenthalt erzählt, ist: Gleich nach der OP haben sie mich aus dem Bett geworfen und für die ersten Übungen. Warum ist es denn so wichtig, gleich nach einem Eingriff wieder in Bewegung zu kommen?
Konkret, um die negativen Folgen der Immobilität zu minimieren. Das heißt, gemäß dem Grundsatz, Leben ist Bewegung. Mhm. Wenn jemand operiert wurde zur diagnostischen Abklärung bei einer bestimmten Beschwerdesymptomatologie mit einer Reihe von klinischen Untersuchungen stationär aufgenommen wird, dann minimiert sich a priori erst einmal dessen Bewegungsmuster teils immens. Der Tag hat 24 Stunden. Wenn man zugrunde legt, dass man durchschnittlich 6 bis 8 Stunden schläft, heißt das, dass man ungefähr 2/3 des Tages bewegt, also umgerechnet 16 bis 18 Stunden. Und selbst bei einem normalen Schlafmuster sind Drehungen und Bewegungen während des Schlafes von 30 bis 80 Mal pro Nacht absolut normal. Was sind also jetzt letzten Endes diese konkreten Auswirkungen der Immobilität? Sind 4 Punkte. A, Hämodynamik. B, normale Atemmechanik. C, Pumpbelastungen des Körpers. D, Entstehung von Kontrakturen. Dazu kurz ein paar Anmerkungen. Hämodynamik heißt, das ist also die Mechanik des Blutflusses im Körper, sprich wie das Blut durch die Blutgefäße strömt und welche Faktoren diesen Blutfluss beeinflussen. Es gilt also, durch die Frühmobilisierung die Entstehung von Thrombosen, das heißt also von Blutgerinnseln, zu verhindern mit teils dramatisch negativen Folgen bis hin zu einer Lungenembolie. Was bedeutet, dass zum einen die aktive Bewegung natürlich den Blutfluss deutlich erhöht und somit das Risiko der Entstehung von Thrombosen minimiert. Andererseits natürlich auch die medikamentöse Therapie, die auf die Blutgerinnung abzielt. Das ist mal ein ganz wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche Punkt ist, ja, die Atemmechanik sowie die Durchblutung, die Belüftung des Lungengewebes, welche a priori abhängig ist von der Position des Körpers. Das heißt also, ob ich jetzt sitze, ob ich liege, am Rücken, am Bauch, auf der linken, auf der rechten Seite, ist die Durchblutungs- und die Belüftungssituation unterschiedlich. Das ist auch mit der Grund, warum eben ein Mensch sich während des Schlafes bewegt. Jetzt ist man im Krankenhaus, liegt in aller Regel logischerweise A im Bett, B meistens auf dem Rücken und C, ja, man hat Schmerzen nach einer Operation, man fühlt sich schlecht, ansonsten wäre man nicht im Krankenhaus. Das heißt also, die Lunge wird unterschiedlich durchblutet und belüftet und deswegen sind die sogenannten Positionswechsel, sei es im Bett, durch die Mobilisierung oder eben die Transferschulung, das heißt von Rückenlage zum Sitz, vom Sitz zum Stand, in den Gang zu kommen, ein wesentlicher Punkt. In Verbindung mit der klassischen Mechanik, sei es der Brustwirbelsäule, sei es des Brustkorbs, also der Rippenmobilität. Jetzt kann man sich, und dann bin ich bei Punkt 3, vorstellen, wenn man primär am Rücken liegt, dass es Punktbelastungen gibt. Das ist im Bereich zum Beispiel bei der Fersen, im Bereich des Becken auf Höhe Kreuzbein, im Bereich Brustkorb, im Bereich der Schulterblätter oder eben auch Hinterkopf. Sprich, Punktbelastungen, das sind Druckbelastungen, die dann, wenn sie zu lange erfolgen, eben keine Bewegung stattfindet, eine lokale Schädigung der Haut sowie des darunterliegenden Gewebes mit Störung der Hautdurchblutung bedingen. Man nennt das in der Fachsprache ein Dekubitus. Der letzte Punkt, Entstehung von Kontrakturen, übersetzt man einfach mit Verkürzungen. Verkürzungen bzw. Schrumpfung eines Gewebes, zum Beispiel der Muskulatur, der Sehne, des gesamten Kapselbandapparats, welcher dann, und das ist das Entscheidende, teilweise zu einer irreversiblen Bewegungseinschränkung und somit zu Zwangsfehlstellungen der angrenzenden Gelenke führt. Das heißt also, diese vier Punkte gilt es grundsätzlich zu verhindern, egal ob jemand operiert ist oder eben nicht, aber eben im Krankenhaus, ja, ich habe es eingangs erwähnt, ändert sich die Zeit der Bewegung drastisch und zwar drastisch nach unten.
Ja, jetzt sieht man, wie wichtig das ist, dass man eben ja sich bewegt und nach einem Eingriff noch viel mehr. Wie sieht es denn bei Patientinnen und Patienten aus, die vorher schon eingeschränkt beweglich waren? Vielleicht Ältere, vielleicht Menschen mit Adipositas. Was kann da Physiotherapie ausrichten?
Grundsätzlich muss man sich mal überlegen, welche Bewegungsmodalitäten gibt es. Das heißt, wenn wir anfangen, man kommt auf die Welt, ist ein Säugling, dann lebt man, was die Bewegungen betrifft, von einem sogenannten Reflexmuster. Das heißt, im Laufe des ersten Lebensjahres lernt das Kind, den Kopf zu heben, sich zu drehen, zu sitzen, Kopfkontrolle und so weiter und so fort, bis hin ungefähr nach einem Leben oder nach dem ersten Lebensjahr fängt das Kind an, ich sage immer, sich genetisch determiniert aufzurichten, auf zwei Beinen zu stehen und zu laufen. Das heißt also, das ist unter dem großen Begriff des globalen Bewegungsmusters zusammengefasst und das ist, was man nicht lernt. Das ist sozusagen in der DNA des Zellcodes verankert und ist kulturübergreifend überall genauso. Ja, also sprich, mit einem Lebensjahr fängt das Kind sich aufzurichten an und wir leben ja dreidimensional, nicht? Wenn wir sagen, der Rauminhalt ist Länge mal Breite mal Höhe, dann sind es ja sozusagen drei Achsen. Um diese drei Achsen finden die Hauptbewegungen des Körpers statt. Das kann man dann fokussieren auf die einzelnen Gelenke, auf die Wirbelsäule, auf Organsysteme und so weiter und so fort. Plus, dem sind wir natürlich von Anfang an ausgeliefert. Die vierte Dimension ist die Schwerkraft. Das heißt, die Schwerkraftslinie, die immer von oben nach unten gerichtet ist. Und in Abhängigkeit der Position eines Menschen hat diese Schwerkraftslinie natürlich ihren Einfluss. Durch den Aufrichtungsprozess, wie gesagt, entwickeln sich die Krümmung der Wirbelsäule, die Herz- und die Atemfrequenz werden sukzessive weniger. Und der entscheidende Punkt ist, ja, im Laufe seines Lebens, eben angefangen von Geburt, bis dass man eben sozusagen vom Menschen zum Patienten, ich sage jetzt mal überspitzt, mutiert. Man hat eine Problematik, einen Leidensdruck, es muss was geändert werden. Man begibt sich sozusagen in fachmännische Behandlung. Im Laufe seines Lebens sammelt man eine Vielzahl von Verletzungen. Verletzungen im funktionellen Sinn bedeutet Bewegungsverluste, die da entstehen können durch angeborene Verletzungen, erworbene Verletzungen, Operationsnarben, verschiedenste Entzündungen, die man im Laufe seines Lebens sammelt. Und eben ja durch den Aufrichtungsprozess kämpft der Körper gegenüber der Schwerkraft tagtäglich, um eben, und das ist der entscheidende Punkt, Gleichgewicht zu halten. Die Augen wollen immer horizontal schauen, die Füße nach vorne, heißt, der Körper muss Gleichgewicht halten. Und irgendwann kann er das nicht mehr gut kompensieren und es entstehen entsprechende Pathologien. Das heißt also, wenn wir jetzt zwei, drei, vier Bewegungsmodalitäten kurz beleuchten, fangen wir an mit der aktiven Bewegung im Raum, dreidimensional. Das heißt also zum Beispiel, dass ein Arm von unten nach oben gehoben werden kann. Dafür sind viele, viele kleine Bewegungen auf sämtlichsten Ebenen, sei es Kapselbandapparat, Muskulatur, Gelenke, Bindegewebe, Gefäß, Nervensystem und so weiter zuständig. In der Summe kann man sagen, Summation der kleinen Bewegungen bedingen eine große. Das ist aber die aktive Bewegung. Damit also eine solche große Bewegung im Raum stattfinden kann, muss man die Voraussetzungen schaffen, eben durch spezifische Mobilisationstechniken, dass das möglich ist. Des Weiteren ein ganz wesentlicher Punkt ist die sogenannte aktive viszerale Mobilität. Das heißt also, das ist die Mobilität des Organsystems, des Körpers an sich natürlich, auch des muskuloskeletalen Systems im Sinne von Atmung, Zwerchfell. Zwerchfell ist der aktive Einatmenmuskel und damit ich tief einatmen kann, brauche ich natürlich ein funktionierendes metaboles Stoffwechselsystem einerseits. Auf der anderen Seite brauche ich ein gut funktionierendes muskuloskeletales System oder eben andersrum, weil die berühmte Frage Henne oder Ei, was war zuerst da, lässt sich abschließend und vollumfänglich eben nicht beantworten. Das heißt, durchs Zwerchfell, durch die Atmung kann ich eben mit verschiedensten Mobilisierungstechniken diese Systeme gut beeinflussen, dahingehend, weil ich kann ja tief einatmen, ich kann die Luft anhalten, ich kann kurz staccatoartig ausatmen, ich kann kräftig ausatmen. Also da hat man verschiedenste Bewegungsmodalitäten und wenn man das umrechnet, dass man 12 bis 15 Mal pro Minute einatmet auf den Tag, sind das dann doch 20 bis 25.000 Zwerchfellaktionen. Sprich, auf der einen Seite, ja, ein System, was so und so oft arbeiten muss, ist natürlich anfällig für Bewegungsverlust, für Pathologien, sei es bloß als Beispiel einmal im Jahr der klassische grippale Infekt mit Husten, ja, und so weiter. Und nehmen wir die Herzaktion. Das ist zwar eine Autonomie, das heißt also, das Herz schlägt autonom, es gibt ein eigenes Errätungsleitungssystem. Da ist das sogenannte Bewegungsbombardement für den Körper wesentlich größer, wenn man davon ausgeht, man hat sozusagen eine Ruhefrequenz von ungefähr 60 bis 80 Schlägen pro Minute, also sprich weniger als eine Sekunde. Also fällt für die Mobilisierung als Beispiel dieser Bewegungsmodus erstmal weg. Aber natürlich auch, klar, ein Herz muss gut bewegen können in Bezug auf die Atmung und natürlich in Bezug auf sich selbst. Oder zum Beispiel die Bewegungsmodalität der Verdauung. Die Verdauung beginnt im Mund und endet dann auf Höhe Rektum, also dem Enddarm. Sprich, was oben reinkommt, muss unten wieder raus auf einem zig Meter langen Verdauungsrohr. Und das sind allerdings jetzt Bewegungsmodalitäten, die sind relativ langsam. Es gibt pro Tag physiologischerweise eine sogenannte, ich nenne das jetzt einfach mal dreimal am Tag stattfindende Verdauungswelle, peu à peu, also drei Bewegungseinheiten am Tag, das wäre etwas zu wenig. Und insofern, auf Grundlage eben der Bewegungsmodalität Achsen und Ebenen, Schwerkraft, der aktiven Bewegung, letztendlich auch der Zwerchfellbewegungen und so weiter, ist es so, dass man die Patienten, die eben schon eingeschränkt sind aufgrund von Erkrankungen, Verletzungen, Operationsfolgen und, dass man die auf diesem Wege vom Bewegungsmodus abholt und dann eben auf der einen Seite einen gewissen Status quo erhält oder eben gewisse Bewegungsverluste weiter verbessert.
Dann gibt's ja auch noch die Patienten, die vielleicht etwas mehr Sport hätten machen können. Welche Beschwerden erleben Sie bei solchen Patienten? Hätte Sport da was verhindern können? Und welche Sportarten wären denn empfehlenswert gewesen? Beziehungsweise kann man die dann vielleicht auch wieder machen? Sowas wie Schwimmen, fällt mir da ein, Nordic Walking vielleicht?
Sagen wir so, Beschwerden, die man durch Sport verhindert, ja, das ist vielleicht etwas weit gegriffen. Ich würde das in drei große Punkte unterteilen. Das ist zum einen A, die Ernährung, B, natürlich, wie man so schön neudeutsch sagt, das Mindset, also der Geist, und C, Sport, übersetzen wir es einfach mal mit Bewegung. Um konkret auf die Frage zu antworten, welche Beschwerden hätte man verhindern oder minimieren können, das ist relativ einfach Und zwar geht es um die Propriozeption, es geht um die Koordination, die Fähigkeit, koordinierte Bewegungen durchzuführen, dass man besser Gleichgewicht halten kann, dass man ein besseres Bewegungsgefühl hat, weil das letzten Endes ja auch in einer immer zunehmender älter werdenden Gesellschaft der Grund dafür ist für vermehrte Stürze. Stürze entstehen nicht jetzt nur aus, weil man schlechter sieht oder hört, das natürlich auch, weil natürlich Hören und Gleichgewicht, das ist von den Hirnnervenstrukturen sehr eng zusammenhängend. Es geht primär um die, wie schon gesagt, verringerte Koordinations- und Propriozeptions, das ist ein Teil der tiefen Sensibilität, wo also die Muskeln, die Sehnen, die Gelenkrezeptoren die Stellung im Raum des Körpers an das zentrale Nervensystem melden und dann gibt es eben sozusagen von der Schaltzentrale des zentralen Nervensystems die Antwort, wie der Körper im Raum positioniert ist. Deswegen Bewegung, die WHO hat ja hier so Mittelkennzahlen festgelegt und gesagt, so okay, 150 Minuten pro Woche, ein moderates Bewegungsprofil, natürlich abhängig auch von der mechanischen Belastung im Beruf, aber auch wenn man nicht arbeitet oder nicht mehr arbeitet, je nachdem, ein moderates Bewegungsprofil, wie Sie gesagt haben, sei es Nordic Walking, sei es schnelles Gehen, sei es Schwimmen, meinetwegen auch Radfahren und so weiter. All das, 150 Minuten pro Woche, kann man dritteln und sagen, okay, dreimal 50 Minuten. Oder wenn das unter der Woche nicht geht, einmal 75 Minuten intensiver am Wochenende. Der wichtige Punkt dabei ist, dass man das kombiniert auch ein bis zweimal in der Woche mit Krafttraining, weil damit man beweglich bleibt, damit die Strukturen, die Gewebe elastisch bleiben, das fordert energetische Prozesse. Und ich habe schon gesagt, die Ernährung ist ein wesentlicher Punkt, gemäß dem Prinzip, wenn ich Weizen sähe, werde ich Weizen ernten. Das heißt also, wenn ich oben Schrott reinschütte, dann wird unten logischerweise nicht Champagner fließen. Das bedeutet, das, was ich esse, das muss sozusagen assimiliert werden. Das wird eingebaut, sei es in die Muskulatur und ins Fettgewebe und dann eben auch aus diesen beiden Komponenten wieder sozusagen remobilisiert. Heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine Bewegung, wo wir ungefähr uns im Fettverbrennungsmodus befinden. Das heißt, da kann man sagen, 220 minus Lebensalter mal ungefähr 60-70%, das sollte die Herzfrequenz sein. Als Rechnung nehmen wir einen 30-jährigen Patienten, das wäre dann eine Bewegungsbelastung von ungefähr 114 bis 133 Schlägen pro Minute. Lässt sich ja durch sämtlichste technische apparative Hilfsmittel wie eine Pulsuhr und so weiter leicht feststellen. Das ist das eine. Damit aber eben auch Kohlenhydrate aus der Muskulatur, aus der Leber mobilisiert werden, dafür ist das Krafttraining wichtig. Und Krafttraining, das heißt nicht Muskelaufbau im Sinne von Arnold Schwarzenegger, sondern heißt Mobilisieren der Kohlenhydratreserven. Deswegen ist Krafttraining fürs Abnehmen ein wesentlicher Faktor.
Okay. Herr Becher, jetzt gehen wir mal in Ihren Alltag. Sie kommen ans Krankenbett und sehen den Menschen, den Sie jetzt heute behandeln sollen, zum ersten Mal. Wie wissen Sie denn direkt, was ihm oder ihr fehlt und was kann man in den 20 Minuten, die Sie für Ihren Besuch haben, verbessern?
Grundsätzlich machen wir mal eine Summenformel auf. Behandlung. Behandlung ist sozusagen das Summenergebnis und die beiden Summanden sind zum einen A, die Anamnese und B, die Funktionsuntersuchung. Also Anamnese und Funktionsuntersuchung bedingen letzten Endes auch den Grad, ist eine Behandlung wirkungsvoll oder eben nicht. Anamnese heißt, wörtlich übersetzt, der Patient ruft im Gespräch noch einmal das ins Gedächtnis, was seine Problematik ist. Und unsere Aufgabe ist es sozusagen, dieses in Gedächtnis rufen, diese Worte zu übersetzen in eine klinische Pathologie. Mhm. Dann habe ich schon mal einen Verdacht im Rahmen der Funktionsdiagnostik. Das mache ich dann durch bestimmte Tests, sei es Muskelfunktionstests, Bewegungstests und so weiter. Und daraus ergibt sich die Behandlung. Natürlich, und das ist immer der entscheidende Punkt, der Arzt stellt ja eine sogenannte Strukturdiagnose. Und wir haben die Möglichkeit eben über die Anforderung des Arztes, Physiotherapie ist ja ein sogenanntes Heilmittel, was in Deutschland delegationspflichtig ist, heißt, der Arzt fordert das Heilmittel Physiotherapie oder die Massagen oder eben die balneologischen Maßnahmen per Rezept an. Hier läuft das natürlich via PC über das klinikeigene System. Das heißt also, durch die Möglichkeit durchzulesen, was hat der Patient diagnostisch, weiß ich, ohne dass ich vorab den Patienten gesehen habe, schon, okay, was wird mich möglicherweise erwarten? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wie ich schon erwähnt habe, die Summenformel. Ich mache meine Anamnese, ich mache meine Bewegungsuntersuchung und daraus rekrutiert sich dann die Behandlung. Und ja, wie gesagt, 20 Minuten, das kommt immer darauf an. Das Krankenhaus ist ja ein Ort, wo man eben frisch operiert ist oder eben unfreiwillig da ist, weil man sich verunfallt oder weil man sich sehr schlecht fühlt, weil irgendwas nicht passt, weil diagnostische Maßnahmen ergriffen werden müssen, weil die Diagnose noch gar nicht feststeht. Und somit ja, ist es nicht so, dass man sagt, 20 Minuten und der nächste, sondern man muss das Verhältnis beachten, Belastung, Belastbarkeit. Belastung heißt, das ist meine Therapie, Belastbarkeit, das ist der Patient selber. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass man zu einem Patienten aus den verschiedensten Gründen dann einmal, zweimal, teilweise dreimal hingeht und nur kürzere Einheiten machen kann, weil eben der Patient aufgrund verschiedenster Modalitäten nicht so belastungsfähig ist.
Ja, verstehe, okay. Tendenziell bleiben die Menschen ja heutzutage kürzer im Krankenhaus. Vieles, was man früher stationär gemacht hat, das findet jetzt ambulant statt. Wie hat denn das Ihren Job bzw. Ihre Arbeitsweise verändert?
Wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht.
Okay.
Aber. Die Frage, die man sich stellen darf, muss, soll, je nachdem, wie man sieht, warum sind die Patienten tendenziell kürzer? Warum ist die Verweildauer kürzer in einem Krankenhaus? Das sind auf der einen Seite natürlich die politisch oktroyierten Denkmodelle. Wir haben ja jetzt immer noch ein sogenanntes Fallpauschalensystem. Die politischen Denkmodelle, die werden dann mit den Krankenkassen durchgesprochen. Die Krankenkassen wiederum geben das weiter und geben das vor und sagen halt zum Beispiel für die Diagnose X bekommst du so und so viele Tage für die Therapie zur Verfügung. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass die technischen Modalitäten, das heißt also die Operationsmodalitäten, sich deutlich gewandelt haben. Ich bin jetzt fast 34 Jahre hier. Das heißt also, ich kenne natürlich die Zeit, wo eine Kreuzbandersatzplastik nach der Operation komplett zirkulär eingegipst wurde für insgesamt 6 Wochen. Und nach 6 Wochen hat man dann den Gips weggeschnitten. Und dann hat man sich vorstellen können, war das Knie relativ steif mit all seinen negativen Folgen. Man hat eben erkannt, und da ist ja auch die technische Entwicklung in vielerlei Hinsicht hingegangen, ob das jetzt bei Herzoperationen ist, ob das bei Wirbelsäulenoperationen ist, bei Hüftendoprothetik und, dass eine frühfunktionelle Mobilisation, das sogenannte Outcome, das heißt also die Mobilität einerseits des Patienten wesentlich verbessert, andererseits auch die Schmerzmittelgabe reduziert und zum zweiten oder zum dritten vielmehr eben, wie ich eingangs erwähnt habe, diese Negativfolgen der Immobilisierung, insbesondere Entstehung von Thrombosen, evidenzbasiert nachweislich deutlich reduziert werden konnte. Deswegen, was hat sich für uns konkret geändert? Ja, das ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen entstanden ist. Der ist fließend gewesen. Wäre es manchmal wünschenswert, man hätte etwas länger Zeit für den Patienten. Aber es geht ja auch darum, wenn der Patient hier entlassen wird, wie ist dann die ambulante Anbindung, sei es im physiotherapeutischen, geht der Patient auf Reha oder geht er ambulant in die Praxis? Wir kümmern uns ja auch dann letztendlich um Folgeterminmöglichkeiten in den niedergelassenen Praxen und so weiter und so fort. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Patient eine kürzere Verweildauer hat und dann mehr oder weniger erst einmal selber schauen, wie geht's weiter. Ja. Wenngleich ich natürlich sagen muss, insbesondere bei elektiven, also bei geplanten Eingriffen, wie zum Beispiel einer Hüftendoprothese, und der Patient weiß vorab, dass er nicht auf Reha gehen will, aus den verschiedensten Gründen, ja, dann soll sich der Patient sehr bald, also sobald er seinen Operationstermin kennt, schon um einen Folgetermin ambulant beim Physiotherapeuten kümmern, weil natürlich heute Entlassung, morgen anrufen und übermorgen Termin, das ist wishful thinking.
Ja, eher utopisch. Genau.
Das ist utopisch, jawohl.
Ja. Sie haben es ja gesagt, es gibt draußen natürlich auch Physios in Praxen. Wer heutzutage Physiotherapeut wird, der hat ja viele Möglichkeiten. Man kann freiberuflich arbeiten, sich in einer Praxis oder vielleicht sogar im Sportbereich anstellen lassen oder eben an eine Klinik gehen. Was macht denn ein Krankenhaus wie unseres attraktiv für den Nachwuchs?
Wie gesagt, ich habe ein circa 30-köpfiges Team, bin jetzt seit fast 30 Jahren auch Chef dieser Abteilung. Ich habe einen, denke ich, gesunden Mix zwischen den, wie man so schön sagt, Greenhorns, also den Berufsanfängern, die wir ja wirklich teilweise auch aus unseren Physiotherapie-Schulen rekrutieren. Physiotherapie-Schulen dahingehend, weil wir Kooperationsverträge mit jetzt insgesamt 3 Physiotherapie-Schulen haben im Rahmen der Ausbildung. Das ist 50-50. 50% Theorie, 50% praktisch. Das heißt also fachpraktische Ausbildung in den Fachbereichen, sei es der Orthopädie, der Chirurgie, der Gynäkologie, der Neurologie und so weiter, finden in den verschiedenen Kliniken statt. Sei es im Akutkrankenhaus oder in Reha-Kliniken oder auch in Praxen. Sprich, was macht es so attraktiv? Oder ich würde jetzt mal sagen, was ist insbesondere anders, als wenn man eben eigenständig als Freiberufler arbeitet oder auch im Angestelltenverhältnis ist und so weiter? Ein wesentlicher Punkt ist, wir haben hier mit der Abrechnungsmodalität nichts zu tun. Und die Abrechnungsmodalität insbesondere mit den gesetzlichen Krankenkassen ist zuweilen schwierig. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Zum anderen natürlich hat man hier, wie ich ja schon erwähnt habe, letztendlich wirklich vollumfänglich alle wesentlichen Informationen über einen Patienten, sei es über seine Diagnose, sei es über die Vordiagnosen, sei es über OP-Berichte, Laborbefunde, dann Bildgebung und so weiter. Anders als der niedergelassene Physiotherapeut, wie gesagt, ist ja ein Delegationsmittel, das heißt, der Patient kommt mit einem Rezept, da steht zum Beispiel drauf, Bandscheibenvorfall, Höhe 4., 5. Lendenwirbel, Punkt. 6-mal Physiotherapie.
Okay, das ist alle Informationen, die
das heißt also bekommt. Da in der ambulanten Praxis muss sich der Physiotherapeut wesentlich mehr eben Summenformel im Rahmen Anamnese und Untersuchung so sich seine Informationen vom Patienten holen, was natürlich gerade am Anfang von der Behandlungszeit wieder abgeht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, sehr verschiedene, breite Fachdisziplinen unter einem Dach zu haben. Ja, bei den Praxen sind dann schon die Fokussierungen mehr, ich sage jetzt mal, auf den Bewegungsapparat oder auf Kinder oder auf neurologische Kasuistiken.
Okay, also die bezogen. Setzen Schwerpunkte in den
genau.
Praxen.
Genau, und dann hat man eben auch nur noch das und vergisst andere Sachen, weil man es halt nicht mehr so in der täglichen Routine hat. Und natürlich, wir haben, wie gesagt, ein 30-köpfiges Team, sind, was die physiotherapeutischen Techniken oder auch Weiterqualifikationen betrifft, sehr breit aufgestellt. Man kann sich also auch untereinander austauschen. Und last but not least, die Wirtschaftlichkeit. Ja, wir sind öffentlicher Dienst. Das heißt, ich bin 34 Jahre fast da. Das Gehalt kam immer pünktlich.
Mhm. Auch ein Vorteil.
Absolut.
Sie selbst sind ja nicht nur Physiotherapeut, sondern auch Osteopath. Welche nicht klassischen Behandlungsmethoden fließen denn heutzutage mit ein in eine Behandlung?
Gut, ich bin jetzt seit 20 Jahren Osteopath. Ich habe in Belgien studiert. Mhm. Der große Unterschied ist ganz einfach auf den Punkt gebracht. Physiotherapie ist ein Heilmittel, das heißt also, es wird rezeptiert. Mhm. Osteopathie ist dem Gesetze nach seit 2008 auch in Deutschland Heilkunde. Das heißt also, die Osteopathie ist sozusagen der komplementäre Teil der Schulmedizin, also der Allopathie, sprich der Osteopath arbeitet autark. Es betrifft jetzt in erster Linie den ambulanten Sektor. Ja, der Osteopath hat ein Medizinstudium hinter sich ohne den großen pharmakologischen Teil, aber kennt, was die Anatomie, die Physiologie, die ganzen pathologischen Formen betrifft, die Erkrankungen eigentlich sehr, sehr gut und übersetzt das auf die funktionellen Auswirkungen. Mhm. Das heißt also, wie fließt das hier mit ein? Natürlich insbesondere im Rahmen der Diagnostik einerseits, das heißt also zum Beispiel bei konservativen Patienten, wo man sagt, Mensch, ins Kind, der hat hier eine Beschwerdesymptomatik, hier. Bildgebung gibt eigentlich nicht viel her. Herr Becher, schauen Sie sich das mal an, was könnte das sein? Oder eben auch Patientin ist schwanger, 30. Schwangerschaftswoche, ganz klar, Bauch schon deutlich sichtbar, wird aufgenommen, stationär, die Schwangerschaft, alles wunderbar, aber Patientin hat massive Schmerzen im Bereich Brustkorb, Atmung, Rippenblockade, dass ich das eben dann, wie man so schön sagt, lege artis, deblockiere, manipuliere, freimache das Gebiet und dann ist es in aller Regel so und ein, zwei Tage später kann die Patientin wieder entlassen werden und, wenn die Schwangerschaft normal weiterläuft, regelrecht entbinden.
Mhm. Okay. Vielleicht noch zum Schluss als Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die außerhalb, also nicht bei uns im Klinikum zur Physio gehen. Was ist denn ein No-Go bei Physiotherapeuten? Gibt's da was, was Sie sagen, das darf nicht sein?
Gut, das ist hier letzten Endes genau dasselbe, aber ein absolutes No-Go. Und das ist eben genau die Unterscheidung, die ich gerade angeführt habe. Heilmittel, delegationspflichtig, Heilkunde. Heilkunde üben ja aus, A, der Arzt und B, der Heilpraktiker. Dass ein Patient ohne ärztliche Verordnung sich vom Physiotherapeuten behandeln lässt. Mhm. Das ist ein absolutes No-Go, das betrifft hier. Das heißt, wir brauchen die ärztliche Anforderung. Weil ansonsten kein Versicherungsschutz besteht, weder für den Physiotherapeuten noch für den Patienten. Okay. Das ist faktisch die Rechtslage. Und wir haben ja immer wieder die Situation, gerade im ambulanten Bereich. Sie haben ja gefragt, wie es bei ambulant Physio, was ist ein No-Go, zugeht. Ja, der Patient bekommt von seinem Hausarzt, er ist klassisch gesetzlich versichert, kein weiteres Rezept mehr. Mhm. Ja, weil er sagt, ja, das Budget ist erschöpft und so weiter, du kriegst erst wieder nächstes Quartal. Ja, nächstes Quartal sind aber noch meinetwegen 4 Wochen hin. Und wenn der Patient sagt, ja, das bringt mir sehr viel und ich zahle das so privat. Nein. Mhm. Letzten Endes machen sich beide sogar strafbar.
Okay.
Ja, weil eben es ist ein Heilmittel, welches delegationspflichtig ist. Das ist im Übrigen in der Logopädie oder auch in der Ergotherapie dasselbe, weil das sind sogenannte medizinische Assistenzberufe. Und das Ganze wird jetzt etwas oder ist jetzt etwas schon durch die sogenannte Blanco-Verordnung nicht aufgelockert worden, weil es wird ja auch eine Verordnung, also ein Rezept gegeben, aber der Physiotherapeut hat etwas mehr Handhabe in Bezug auf die Behandlungsintervalle, das heißt also, wie oft behandelt er den Patienten, weil letzten Endes, wenn auf dem Rezept draufsteht, 2 bis 3 Mal Behandlungsintervall pro Woche, müsste sich der Physiotherapeut per se daran halten, was nicht immer möglich ist, nicht weil er nicht will, sondern weil einfach die Termine voll sind.
Genau, ja, ist klar. Ja, sehr interessant und gut zu wissen. Zum Schluss gibt's noch eine schnelle Fragerunde, dies oder das. Gern ganz spontan antworten. Was hilft mehr, passiv massieren lassen oder Physiotherapie?
Mehr oder weniger würde ich so nicht sagen. Es gibt eine Reihe von passiven, in Anführungszeichen, Maßnahmen. Dazu gehören natürlich Massageformen, unter anderem auch die Lymphdrainage, die nach operativen Eingriffen oder eben bei entsprechenden Tumorerkrankungen einen wesentlichen Part in der Therapie ausmachen. Deswegen es ist ein und. Mhm. Was ist die Indikation? Was hilft dem Patient? Ich bin wieder bei Anamnese, Bewegungsuntersuchung. Wo hat der Patient seine Bewegungsverluste? Lymphdrainage lässt vermuten, dass das auf Höhe des lymphatischen Systems ist. Das hat aber eben zu tun, logisch, mit der Blutzirkulation. Also ist natürlich für die Blutzirkulation auch die aktive Bewegung wichtig und nötig. Also deswegen, was hilft mehr? Natürlich, ein Bewegungsverlust lässt sich auch nur durch spezifische Bewegungstechniken, Mobilisationstechniken verbessern. Nach dem Motto von nichts kommt nichts. Aber natürlich auch eine klassische Massage für die Entspannung. Der Mensch ist ja, wie gesagt, nicht nur die Bewegungsmodalität. Die Ernährung habe ich angeführt. Der Geist ist ein wesentlicher Punkt. Das heißt also, auch hier ist natürlich das ein klassische Massage nice to have. Wird ja in der Regel so auch nicht mehr rezeptiert. Mhm. Aber mit Sicherheit nicht, dass man sagt, das ist nicht sinnhaft.
Mhm. Einrenken lassen, sodass es in Anführungszeichen knackt. Kann das sinnvoll sein oder ist Vorsicht geboten?
Vorsicht ist grundsätzlich bei allem geboten, weil Vorsicht heißt, wir respektieren den Menschen, wir untersuchen und behandeln einen Menschen und wir respektieren die Belastungsfähigkeit seines Gewebes. Das heißt also, wenn jemand als Beispiel Blutgerinnungshemmer nimmt, ja, dann muss ich natürlich auch meine Mobilisationstechniken, den Druck, den ich auf das Gewebe gebe und so weiter, entsprechend anpassen. Mhm. Ja. Einrenken gibt es nicht. Das ist eine Volksmär. Das stellt man sich so vor, jawohl, der Wirbel hüpft raus. Der Osteopath oder der Chiropraktiker schiebt diesen Wirbel wieder zurück. Es macht Knack, es klickt und jetzt passt es wieder.
Ja.
Nein, so funktioniert es nicht. Der Punkt ist der. Ich habe gesagt, der Mensch hat beschlossen, mit einem Lebensjahr sich aufzurichten. Von alleine. Und die Wirbelsäule als Achsenorgan, als Verbindung sozusagen zwischen Schädel und Becken, hat ja mehrere Funktionen. Man darf das jetzt nicht runterbrechen auf die knöcherne Wirbelsäule, sondern die Wirbelsäule ist muskuloskeletales System, die Wirbelsäule ist zentrales Nervensystem übers Rückenmark, die Wirbelsäule ist Blutgefäßsystem, die Wirbelsäule ist Schnittstelle, Übergang zwischen zentralen zum peripheren Nervensystem. Die Wirbelsäule ist auch vegetatives, also unwillkürliches Nervensystem, sprich Regulation der Verdauung, Regulation der Herzfrequenz, Regulation, ob die Blutgefäße eng oder weit gestellt werden und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn ich jemanden manipuliere oder in der Fachsprache dekoaptiere, das bedeutet, Der Mensch kann zwischen den einzelnen Wirbeln aktiv nicht bewegen. Die Wirbelsäule ist auch im Entwicklungsprozess eines Menschen mit der erste Part, der sich entwickelt, und erst dann entwickeln sich weitere Strukturen und so weiter. Das bedeutet, alle Informationen des Körpers von innen als auch die Informationen von außen werden über das zentrale Nervensystem beziehungsweise über das periphere Nervensystem in den Bereich des Rückenmarks gesendet, an die Wirbelsäule, und dann können eben über den Faktor Zeit, über Verletzungen, über Entzündungen und so weiter, gewisse Wirbelsegmente aktiv nicht mehr so gut bewegen. Nehmen Sie ein Domino, man schmeißt einen Dominostein um, alle Dominosteine müssen regelrecht umfallen. Wenn zwei Dominosteine miteinander blockiert sind, so kann man sich eine Blockade vorstellen, dann werden die nachfolgenden Strukturen und über den Faktor Zeit auch die darüberliegenden Strukturen leiden, denn der Körper möchte Gleichgewicht halten. Und ich als Osteopath korrigiere durch sozusagen ein manipulatives Manöver, das es im Übrigen nicht nur an der Wirbelsäule gibt, im Bereich Ellbogen, im Bereich Sprunggelenke und so weiter oder auch Hand, ist es dasselbe. Das heißt also, man korrigiert A, die Stellung im Bereich der drei Achsen, oder man nimmt Einfluss auf die Durchblutungsfähigkeit, auf die Spannungsfähigkeit der Muskulatur und oder. Knacken tut es aus den verschiedensten Gründen. Das hat was zu tun, auch mit dem Aggregatzustand der Gelenkflüssigkeiten. Also das ist aber schlussendlich wissenschaftlich noch nicht voll bewiesen, aber mit Sicherheit nicht. Ein Wirbel springt raus und es macht Knack und er ist wieder in der richtigen Position. Das wäre etwas zu mechanistisch.
Kommen wir zur letzten Frage von dies oder das. Technische Hilfsmittel wie Massagepistolen oder Haltungsgurte, ist das alles Quatsch oder nicht?
Absolut nicht, weil es gibt eine Vielzahl von technischen Hilfsmitteln. Nehmen wir zum Beispiel im Akutkrankenhaus die ganzen Gehhilfen, ja, auch ein Unterarmstützen oder ein Rollator oder Unterarmgehwägen und so weiter sind ja technische Hilfsmittel. Ferner die Vielzahl an Hilfsmitteln, wie zum Beispiel für die atemtherapeutischen Indikationen. Mhm. Ja, also das ist alles absolut wichtigst. Massagepistolen, die jetzt in erster Linie im ambulanten Sektor zum Einsatz kommen. Es ist ähnlich, so wie Sie die Frage gestellt haben, zwischen passiv massieren oder Physiotherapie. Nein, es gibt kein oder. Es gibt aber auch nicht die Therapie. Ich muss herausfinden, im Rahmen der Anamnese, im Rahmen meiner Untersuchung, was alles integriere ich dann in meinen Behandlungsprozess. Und das ist natürlich bestimmte Formen der Massage, bestimmte Formen der Bewegungstherapie, mal ganz allgemein gesprochen. Und eben zum Beispiel als Add-on meinetwegen auch den ein oder anderen Haltegurt oder Massagepistolen. Das obliegt dann der Entscheidung des Einzelnen.
Also man muss ganz individuell also schauen.
Also Quatsch oder nicht, nein, es hat alles seine Berechtigung, das eine mehr, das andere weniger.
Herr Becher, ganz herzlichen Dank für all die Informationen. Das war Medizin am Mikro mit Thomas Becher zum Thema Physiotherapie, physikalische Therapie am Krankenhaus. Mehr Infos darüber, was unser Team in der physikalischen Therapie anbietet, gibt's auf unserer Website www.klinikum-passau.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo und natürlich über Nachrichten auf den Social-Media-Accounts des Klinikums Passau. Vielen Dank fürs Zuhören.